Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Es gibt eine große Lücke in der Welt, jetzt da er nicht mehr unter uns ist. Aber, wie er sagen würde, behalte den Donut im Auge und nicht das Loch. Das ist auf der Facebook-Seite des Regisseurs David Lynch zu lesen, der heute im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Die Nachrichten haben es gemeldet. Natürlich wollen wir hier in Fazit gleich an den Filmvisionär erinnern. Einmal hat er in einem Gespräch mit dem australischen Filmkritiker David Stratton gesagt, in der Kunst sei es wichtig, sich die Freiheit zu nehmen, alles zu denken und auch die Grenze zu überwinden, die man eigentlich nicht übertreten will.
There's a thing called freedom and it's very, very important. Free to think anything and do anything. Every human being has a line they won't cross, but it's a different place for each of us. But you need to have freedom to do your work. Any restrictions is a sadness and it can kill creativity.
David Lynch, gleich mehr über seine wichtigsten Werke und seinen Einfluss auf die Filmwelt. Außerdem blicken wir nach Israel. Die Waffenruhe, die eigentlich am Sonntag kommen soll, scheint noch immer nicht sicher zu sein. Und die Sanierungsarbeiten an der Komischen Oper in Berlin sollen jetzt wohl doch weitergehen. Eine der wichtigsten Filme von David Lynch wurden nach dem Kinostart von Kritikern verrissen und vom Publikum abgelehnt. Dann aber haben sie doch mit einiger Verspätung Kultstatus erreicht. Eigentlich wollte er Maler werden. Sein Regiedebüt Eraserhead war denn auch mehr als surreale Bildkunst als Kinofilm. David Lynchs Filme irritierten. Sie sind alles andere als leichte Kost. Aber er hat mit Filmen wie Blue Velvet, Wild at Heart oder Dune eine neue Art der Kinoerzählung geschaffen. Und Anfang der 90er Jahre revolutionierte er mit seiner Serie Twin Peaks auch noch das Fernsehen. Zu dieser Zeit wurde er zu einem der wichtigsten Regisseure des internationalen Films. Jetzt ist David Lynch im Alter von 78 Jahren gestorben und Christian Berndt erinnert an ihn.
She wore blue velvet.
Ein makellos weißer Gartenzaun, darüber knallrote Rosen. Blue Velvet beginnt mit hyperironischen Bildern amerikanischer Kleinstadtidylle. Doch als der biedere Held ein abgeschnittenes Ohr findet, startet ein Horrortrip, der die Illusion heiler Welt durch Bilder brutalster Perversion zerstört. Dieser Kontrast von Kitsch und Grauen irritierte 1986 Kritik und Publikum, aber der Film ebnete David Lynchs Weg zum Weltruhm. Wie alle seine Filme spiegelt auch Blue Velvet Kindheitserfahrungen Lynchs wider. Seine Kindheit hat er immer als glücklich bezeichnet. Die Eltern, der Vater Agrarwissenschaftler, die Mutter Lehrerin, waren gläubig und konservativ, aber offen für die künstlerischen Neigungen des ältesten Sohnes. Schon früh spürte der 1946 geborene, in Idaho aufgewachsene Regisseur die Brüchigkeit der geordneten Kleinstadtwelt.
One night, it was pretty late. I don't know what we were doing.
Als Schüler, erzählte Lynch, kam ihm einmal nachts auf der Straße eine verstörte, nackte Frau mit blutendem Mund entgegen. Diese traumatische Begegnung verarbeitete er später in einer Szene von Blue Velvet. Ursprünglich aber wollte Lynch nicht zum Kino, sondern Maler werden. Er schrieb sich an der Kunsthochschule ein, brach wieder ab, jobbte und malte Tag und Nacht. Erst an der Kunsthochschule Philadelphia besuchte er regelmäßig Kurse und drehte erste Animationsfilme. Nachdem er geheiratet hatte und zum ersten Mal Vater geworden war, wurde er 1970 am Center for Advanced Film Studies in Los Angeles angenommen. Hier entstand die Idee für Eraserhead. Der brillant fotografierte Film spielt in einer Art postapokalyptischer Industrielandschaft und ist surreal verrätselt. Aber die Art, mit der Urängste von Verlorenheit erzeugt werden, erschüttert bis heute. 7 Jahre arbeitete Lynch an dem Film, seine Ehe ging darüber in die Brüche.
When you go slow and you're living in the set and in that world.
Er lebte nun quasi am Set und wurde so Teil der Welt seines Films, erzählte Lynch, und so wirkt Eraserhead auch wie ein geschlossenes gedankliches Universum. Beim Kinostart 1977 fiel der Film durch, entwickelte sich aber über die Jahre zum Kultfilm und verschaffte Lynch schließlich die Regie für den starbesetzten Historienfilm Der Elefantenmensch. Danach wurde er mit dem Blockbuster Dune betraut und obwohl der Film floppte, konnte Lynch 1986 Blue Velvet ganz nach seinen Vorstellungen verwirklichen. Der junge Held, Jeffrey, kommt einem Verbrechen auf die Spur und entdeckt einen Abgrund aus Gewalt und Perversion in seiner biederen Heimatstadt.
Was ist? Willst du es mir nicht erzählen?
Es ist eine fremde, seltsame Welt, Sandy.
Und Jeffrey entdeckt dunkle Obsessionen auch bei sich selbst.
Ich weiß nicht, ob du nur neugierig bist oder pervers.
Auch wenn ich es wüsste, ich würde sie nicht verraten.
Lynch entwarf in Blue Velvet eine postmoderne Filmwelt der Uneindeutigkeit, die mit ihrer bizarren Ästhetik voller popkultureller Zitate völlig neuartig war. Und in Wild at Heart machte er 1990 aus dem Spiel mit popkulturellen Mythen ein Kino der rasenden Überwältigung. Ein junges Outlaw-Pärchen erlebt einen Parforce-Ritt durch ein Amerika der Gewalt. Auch hier spaltete Lynch Kritik und Publikum mit einer Mischung aus kruder Brutalität und einer märchenhaften Künstlichkeit, die trotz aller Ironie zutiefst berührt. Mit der epochalen Fernsehserie Twin Peaks trieb er die surreale Auflösung gewohnter Filmlogik weiter. In Lost Highway von 1997 verwandelt sich der Held nach der Hälfte des Films in eine andere Filmfigur.
So what is the mind to do after some horrific murder.
Lynch interessierte an der Geschichte, sagte er, wie der Verstand nach traumatischen Erlebnissen unbewusst die eigene Identität abspaltet. Auch in Mulholland Drive von 2001 flüchtet die Heldin in eine Scheinidentität. Lynchs Figuren verweigern sich unbewusst der Wirklichkeit, aber albtraumhaft dringt die Realität immer wieder durch. Mit diesem irritierenden Eintauchen ins Unterbewusste verbanden sich bei Lynch, der jahrzehntelang Meditationen betrieb, um, wie er sagte, die Grenzen des Verstandes zu überwinden, Kunst und Leben. Nach seinem letzten Kinofilm 2006 widmete er sich wieder intensiv der Malerei und wurde mit 66 Jahren zum vierten Mal Vater. Wie es Lynch in seinem Filmwerk gelang, amerikanische Mythen und kollektive Ängste in ein unverkennbares, eigenes Filmuniversum zu bannen und für die große Leinwand zu inszenieren, war einzigartig. Sein Werk fand viel Nachahmung, blieb aber unerreicht. David Lynch fehlt im Kino schmerzhaft.
Christian Berndt über die wichtigsten Stationen im Leben von David Lynch, der heute im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Ja, wie kann man so ein Filmwerk, so ein Leben für das Kino einordnen? Das will ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski besprechen. Hallo Patrick.
Hallo.
Wir haben ja gerade schon gehört, dass er als einer der einflussreichsten und radikalsten Filmemacher unserer Zeit galt. Warum sind seine Filme bzw. Serien so einzigartig?
Ja, weil es selten ist, dass ein Regisseur mit seinem Werk derart einflussreich ist, dass man für ihn ein Wort erfindet. Es gibt ja das Wort Lynchesque. Und wenn man sagt, etwas ist Lynchesque, hat man sofort eine Vorstellung von einer surrealen Welt, von Dingen, die man nicht versteht, irgendwelche Sätze, die gemurmelt werden, vielleicht sogar auf Latein, so wie Kafka das auch geschafft hat mit der Literatur. Das hat David Lynch für das Kino geschafft. Er hat es wirklich geschafft, seine Bilderwelten, seine komplexen Erzählstrukturen zu tiefen Reisen, Erforschungen des menschlichen Unterbewusstseins zu machen. Manchmal waren das auch Reisen im wörtlichsten Sinne in direkte Körper. Die amerikanische Filmkritikerin Pauline Kael hat ihn, finde ich, sehr treffend dann auch als ersten populären Surrealisten bezeichnet, als jemand, der wirklich die Kinos vollgemacht hat mit seinen Werken. Und wir haben ja gerade gehört, eigentlich war er eine Art Universalkünstler. Im ersten Moment war er, glaube ich, immer Maler. Also seine Malerei, seine Gemälde, sein Umgang mit Farben fand dann wirklich kongenial Ausdruck erst im Medium des Kinos. Absurderweise lehnte er in seinem ersten Film Eraserhead Farbe ab. Er wollte nur in Schwarz-Weiß drehen. Später hat sich das zum Glück geändert. Rot und Blau von David Lynch sind einzigartig und sind auch Teil der Filmgeschichte geworden.
Wir haben auch gehört, Gewalt und Tabubrüche haben eine große Rolle gespielt in seinen Filmen. Welche Themen ziehen sich denn noch durch Lynchs Schaffen?
Ich würde sagen, ein zentrales Thema in seinem Oeuvre ist diese Dualität von Oberfläche und Abgrund. Also was wir sehen, ist nicht das, was sich wirklich hinter dieser Fassade abspielt. Blue Velvet von 1986 ist immer das bekannteste Beispiel, weil wir erst das Klischee einer amerikanischen Kleinstadt kennenlernen und mit dem Bild eines abgeschnittenen Ohrs im grünen, im ultragrünen Gras, muss man sagen, beginnt diese Reise in diese Dunkelheit, in die Gewalt und Perversion, diese Gegenüberstellung von Licht und Schatten, die zieht sich auch durch viele Werke von Lynch. Ich würde aber sagen, dass er auch immer wieder die gleiche Geschichte erzählt, von einem jungen Mann, der nicht erwachsen werden kann. Das sind immer so zentrale Figuren. Es sind immer irgendwie Peter Pan-Konflikte, die ausgetragen werden. Männer, die, oder Jungs kann man sagen, die entführt werden in Welten, die sie konfrontieren mit Ängsten und Verfehlungen, die diese Jugendfigur begeistern, aber im Grunde auch irgendwie verstören und zurücklassen. Vielleicht ist das immer die Geschichte des Zauberers von Oz, die er erzählt hat. Und das alles gipfelt für mich in dem Film Mulholland Drive, wo er den Spiegel der Traumfabrik vor Hollywood vorhält und fragt, wen verschlingt ihr denn hier Tag für Tag? Wie viele Biografien? Wie viele Leben? Also der Ausbeutungsmechanismus der Albtraumfabrik, den hat er auch ganz kräftig im Auge gehabt. Das waren, glaube ich, seine großen wilden Themen.
Ja, und dann müssen wir natürlich noch über Twin Peaks sprechen. Damit hat er einen Meilenstein fürs Fernsehen gesetzt. Was hat denn diese Serie damals so revolutionär gemacht und warum wirkt sie bis heute nach?
Ich glaube, man kann gar nicht genug betonen, wie revolutionär dieses Fernsehen damals war, 1990. Diese Serie, die kombiniert ja erstmal Elemente wie Krimi, Seifenoper, aber auch so Übernatürliches in ein Geflecht, das man gar nicht auseinanderreiben kann. Und Twin Peaks hat die Grenzen des Erzählens im Fernsehen wirklich erweitert und damit, ja, das ist groß gesagt, aber so war es, eine Ära des neuen seriellen Geschichtenerzählens eingeleitet. Denn die Frage, wer hat Laura Palmer getötet, die wurde zu einem kulturellen Phänomen in Deutschland durch eine gewisse Tageszeitung verraten, zum Unglück aller Zuschauer im Fernsehen. Aber diese Mischung aus Mystery, aus surrealen Elementen, aus tiefgründiger Charakterentwicklung, die prägt das Fernsehen bis heute. Breaking Bad oder White Lotus, das sind so Serien, die ohne Twin Peaks nicht zu denken sind. Und ich glaube, die meisten heutigen Serien sind letztendlich Erben dieser Revolution.
In einer Zeit, in der Filme immer massenkompatibler werden für einen globalen Markt, wie wichtig war denn David Lynch für die künstlerische Freiheit im Kino?
Ja, sehr, weil man an ihm auch eben sehen kann, wie sehr man scheitern kann. Der Misserfolg von Dune 84, das war vielleicht für ihn noch so eine Möglichkeit, daraus Geld zu machen. Aber spätestens in den 90er Jahren hatte auch ein David Lynch, der hoch dekoriert war mit der Goldenen Palme von Cannes Anfang der 90er, er hatte Probleme, in Hollywood Fuß zu fassen und Geld zu bekommen. Also seine Filme wie Lost Highway oder Mulholland Drive, die sind letztendlich nur mit Geldern aus dem Ausland entstanden, vor allem aus Frankreich. Sein letzter Kinofilm Inland Empire, den musste er teilweise in Polen drehen, weil das die einzige Region war, die ihm Geld geben wollte. Das heißt, trotz der Anerkennung in der Kritik war dieses Verstörende und Radikale in seinen Bildern etwas, was ihn in der amerikanischen, zuerst später auch in der internationalen Filmindustrie eher zu so einer Persona non grata machte. Man bewunderte seine Frühwerke, aber so richtig ihm Geld zu geben für die nächsten Projekte wollte man nicht. Auch den Streaming-Boom hat er so nicht mitbekommen. Netflix wollte immer wieder mit ihm zusammenarbeiten, aber auch ihn war er irgendwie zu radikal. Und das ist schade, weil ich glaube, ein David Lynch hätte mal unsere Streaming-Welt auch mal ausloten können und ihr die Grenzen aufzeigen können.
Allerdings war er auch in letzter Zeit recht krank und ans Haus gebunden. Und er ist heute im Alter von 78 Jahren gestorben. Danke, Patrick Wilinski, für die vielen Eindrücke und Erinnerungen.
Sehr gerne.
US-Außenminister Antony Blinken hat sich heute zuversichtlich geäußert, dass der Deal zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas nach mehr als einem Jahr Verhandlungen ab Sonntag gelten könnte. Der Deal sieht unter anderem eine Waffenruhe vor und drei Phasen, in denen die israelischen Geiseln, darunter Zivilisten und Soldatinnen und Soldaten, gegen inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden sollen, unter ihnen auch Terroristen und Mörder. Heute aber gab es verschiedene Meldungen, dass beide Parteien weiterhin in Katar um entscheidende Details des Deals ringen. Und Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hat mit dem Verlassen der Koalitionsregierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu gedroht, sollte dieser dem Abkommen zustimmen. Am Telefon in Haifa ist jetzt der Musiker, Autor und Journalist Ofer Waldmann. Ich grüße Sie.
Guten Abend, Frau Gorgis.
Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie gestern Abend die Meldung gehört haben, dass es tatsächlich einen Deal geben könnte?
Ja, an diesem Punkt waren wir schon mehrmals in den letzten Monaten. Von daher war natürlich eine Freude zu verspüren, aber gleichzeitig die Skepsis, die wir, wie wir nach den heutigen Meldungen sehen, berechtigt war.
Sie kommen gerade aus einem Konzert mit dem Israel Philharmonic Orchestra. War dort Business as usual oder hat auch dort eine ganz besondere Stimmung geherrscht, eine Anspannung?
Ja, so das liest man ein bisschen rein immer bei solchen Situationen. Sicherlich konnte man sehen, dass die Menschen immer wieder auf ihr Handy schauen. Gibt es jetzt eine neue Meldung? Wir haben jetzt gesehen, dass es Verhandlungen heute gab innerhalb der israelischen Regierungskoalition, wie Sie vorhin gesagt haben. Die rechtsextremen Minister in der Regierung, Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir, drohen mit dem Verlassen der Regierung im Falle der Unterzeichnung dieses Abkommens. Und die Philharmoniker spielen auch sehr oft in Zeiten, vor allem in Zeiten des Krieges, geben sie dem Publikum das Gefühl, man ist solidarisch miteinander. Der Solist hat auch das Publikum auf Hebräisch begrüßt, hat gesagt, dass er gerade in dieser Zeit sich sehr freut, in Israel zu sein. Das heißt, man hat auf jeden Fall etwas davon gespürt beim heutigen Konzert.
Dann gucken wir uns doch einmal den Deal genauer an. Die Geiseln sollen ja nicht alle sofort freigelassen werden. Nach der ersten Phase soll es erneut Verhandlungen geben, nach 42 Tagen. Also eine große Unsicherheit für Angehörige. Und für die muss sich ja jeder weitere Tag wie Blei anfühlen. Gibt es da Enttäuschung?
Ich habe heute mit einem Vater einer der Geiseln gesprochen und wie gesagt, wenn ich schon sage, dass wir schon oft an diesem Punkt waren zwischen Freude und Skepsis für die Familien der Geiseln, das Wort unvorstellbar fängt nicht mal an, das zu beschreiben, was sie durchmachen, vor allem, wie sie richtig sagen, in der ersten Phase sollen 33 Geiseln freikommen. Da waren wir ebenfalls schon im November, Dezember 2023. Nach der ersten Phase ist der Deal dann geplatzt. Die weiteren Geiseln sind nicht nach Hause gekommen. Das heißt, für die Angehörigen der restlichen Geiseln ist das Wissen um das mögliche, ich würde fast sagen, wahrscheinliche Scheitern eines möglichen Deals sehr besorgniserregend.
Ja, Sie klingen sehr skeptisch. Netanyahu ist ja auch immer wieder vorgeworfen worden, einen Deal hinauszuzögern, um an der Macht zu bleiben. Man sieht ja jetzt auch, seine Koalition könnte dadurch gesprengt werden. Wie hörbar war dieser Vorwurf, dass er das hinauszögert heute in Israel?
Allein die Tatsache, dass große Teile der israelischen Bevölkerung so ein Misstrauen der eigenen Regierung gegenüber hegen, sodass sie es als Möglichkeit erachten, dass Netanyahu tatsächlich aus politischem Kalkül diesen Deal platzen lassen könnte, zeigt, wie tief die Spaltung innerhalb Israels ist. Übrigens nicht erst seit dem 7. Oktober 2023. Beide Konfliktparteien, auch die Hamas, man kann kaum ihren Äußerungen glauben. Wir wissen, dass auch Hamas das eigene Taktieren vor Augen hat. Aber in der Tat wissen wir, dass Benjamin Netanyahu nicht nur das Schicksal der Geiseln vor Augen hat, sondern auch sein eigenes politisches Überleben. Denn wir wissen, die gegenwärtige israelische Regierungskoalition könnte, Sie haben vorhin Blinken zitiert, der gesagt hatte, der heutige Deal sollte eigentlich das Fundament für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts. Die gegenwärtige israelische Regierung mit den rechtsextremen Ministern Ben-Gvir und Smotrich könnte eine solche Regelung nicht tragen. Das wäre eigentlich ein Ende der Regierung und womöglich das politische Ende für Netanyahu. Das hat er auf jeden Fall vor Augen, das kann man deutlich spüren.
Sie haben die Hamas gerade erwähnt, die Terrororganisation, und die hatte ja offenbar auch kein Interesse an einem schnellen Ende des Krieges, der so viele Palästinenser, ja, da gibt es Zahlen von der palästinensischen Seite, über 47.000 das Leben gekostet hat. Diese Zahlen lassen sich natürlich nicht unabhängig überprüfen. Wie groß bleibt die Angst in Israel vor der Hamas, direkt vor der Haustür, die ja nicht besiegt ist, so wie es Netanyahu immer wieder angekündigt hatte?
Also der Preis für die Zivilbevölkerung in Gaza ist unbegreiflich. 47, es gibt mehrere Organisationen übrigens, die sagen, dass diese Zahl eigentlich viel zu niedrig geschätzt ist. Das werden wir wissen, erst wenn der Krieg vorbei ist. Das Gleiche gilt auch für das Leiden auf der israelischen Seite. In der Tat, sollte es zu einer Regelung kommen, wie sie jetzt vorgesehen wird, in diesem Deal wird sich die Hamas womöglich wieder aufbauen können, vor allem dadurch, dass hochrangige Hamas-Führer aus den israelischen Gefängnissen entlassen werden und ins Ausland deportiert werden. Wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass genau diese hochrangigen Terroristen sozusagen die neue Generation der Hamas-Führung bauen könnte. Und für Israel eigentlich ein unerträglicher Gedanke, vor allem nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober. Aber angesichts der Lage der Geiseln, angesichts, dass wir wissen, dass von den 98 israelischen Geiseln im Gazastreifen mindestens die Hälfte bereits tot ist, versteht Netanyahu auch unter dem enormen Druck der Familien der israelischen Gesellschaft und, man muss es sagen, auch unter dem enormen Druck von dem kommenden US-amerikanischen Präsidenten Trump, musste Netanyahu einlenken. Der Deal, der jetzt auf dem Tisch ist, übrigens, der war schon auf dem Tisch im Mai, mit mehr lebendigen Geiseln, mit weniger Todesopfern auf der israelischen, auf der palästinensischen Seite. Offenbar hat der US-amerikanische Druck aber sein Übriges getan. ob das tatsächlich funktioniert. Morgen früh soll sich die israelische Regierung zusammentreffen, um darüber zu stimmen. Wir werden sehen, wie sie sich verhält.
Ja, das werden wir sehen. Ofer Waldmann, Autor, Journalist und Musiker, hat uns die Stimmung in Haifa bzw. in Israel geschildert. Herzlichen Dank dafür und alles Gute.
Ich danke Ihnen, Frau Gorgis.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Viktoria Eglau.
In der Film- und Musikwelt ist der verstorbene Regisseur David Lynch gewürdigt worden. Sein Kollege Ron Howard schrieb auf der Plattform X, David Lynch sei ein furchtloser Künstler gewesen, der seinem Herzen und seiner Seele folgte und bewies, dass radikale Experimente unvergessliches Kino hervorbringen können. Der Musiker Billy Corgan von den Smashin' Pumpkins postete auf Instagram, die Arbeit mit David Lynch sei wie ein Traum aus einem seiner Filme gewesen. Er habe die Momente geschätzt, in denen er Lynchs Vision für einen Film aus erster Hand hören konnte. Die Smashin' Pumpkins hatten zum Soundtrack von Lynchs Film Lost Highway beigetragen. Lynchs Einfluss auf das Kino habe sich über Jahrzehnte hinweg als unauslöschlich erwiesen, würdigte das American Film Institute den Regisseur auf Instagram. Der britische Dirigent Sir Simon Rattle hat sich sehr beeindruckt davon gezeigt, dass er mit dem Ernst von Siemens Musikpreis geehrt wird. Er habe so etwas wie Höhenangst verspürt, als er von der Auszeichnung erfuhr, sagte er hier im Deutschlandfunk Kultur. Der Ernst von Siemens Musikpreis wird mitunter auch Nobelpreis der Musik genannt. Simon Rattle erhält ihn für sein Lebenswerk. Die Preisstifter lobten, Rattle stehe für herausragende Interpretationen und für Kontinuität in der Orchesterarbeit. Warum ihm diese Kontinuität in seiner Arbeit mit Musikern und Musikerinnen so wichtig ist, erklärte Simon Rattle so.
Vertrauen ist der Schlüssel zu allem, was wir machen. Wenn man sich über Jahre kennt, entsteht da etwas, das einzigartig ist. Ich war immer sehr berührt von der Symbiose zwischen Musikern eines Orchesters und ihrem Dirigenten, die für viele Jahre zusammengearbeitet haben. Das ist dann manchmal so vertraut und harmonisch, dass Dirigent und Orchester ein Ganzes bilden. Ich habe immer davon geträumt, einmal in meinem Leben die Möglichkeit zu haben, so zu arbeiten.
Der Dirigent Sir Simon Rattle im Deutschlandfunk Kultur. Der Grimme-Preis ist der wichtigste deutsche Fernsehpreis. 64 Produktionen sind in diesem Jahr nominiert. 58 davon wurden von öffentlich-rechtlichen Sendern eingereicht. Das Grimme-Institut lobte heute, dass sich viele Produktionen mit hochaktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen, wie Flucht, Migration und dem Erstarken des Rechtsextremismus. Während besonders viele Serien nominiert sind, etwa Die Zweiflers aus der ARD und Push von ZDF Neo, hat die Zahl der nominierten Fernsehfilme einen historischen Tiefstand erreicht, wie es hieß. Das Theater Gaieté Lyrique ist einer der bekanntesten und innovativsten Kulturorte von Paris. Es ist älter als die Französische Revolution und hat heute ein betont politisches Programm. Doch jetzt muss Gaieté Lyrique alle Aufführungen bis auf Weiteres absagen. Der Grund? Migranten haben das Gebäude besetzt. Darüber berichtet der österreichische Standard. Das Theater hatte die Flüchtlinge im Dezember selbst zu einer Veranstaltung eingeladen. Es kamen rund 200 Einwanderer aus Afrika und sie blieben. Die Zahl ist inzwischen auf etwa 300 gestiegen. Zuerst wurde die Besetzung von der Theaterleitung gebilligt. Nun aber erklärte ein Sprecher, durch die Besetzung habe Gaieté Lyrique schon mehrere hunderttausend Euro verloren und müsse womöglich bald Konkurs anmelden. Die Besitzerin des Theaters, die Stadt Paris und auch die französische Regierung hätten keine Hilfe angeboten.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Bonnie und Clyde, das ist wahrscheinlich immer noch das berühmteste Verbrecherpaar der jüngeren Geschichte. Trotz der 14 Morde, die sie in den 30er Jahren in den USA begangen haben, sind sie von der Popkultur zum unzertrennlichen Liebespaar bis in den Tod verklärt worden. An der Berliner Volksbühne hatte heute Abend ein Stück mit dem Titel Conny und Clyde Premiere. Also etwas muss anders sein an dieser Geschichte. Es ist ein neues Stück für zwei Personen, geschrieben und inszeniert von Meo Wulff, einem jungen, queeren Schauspieler und Drag-Artist, der heute Abend auch auf der Bühne stand. Und zwar zusammen mit der Volksbühnenschauspielerin Christine Groß. Barbara Behrendt kommt eben aus dieser Premiere. Wer sind denn Conny und Clyde und ja, was ist das für ein Paar?
Das ist erstmal kein Verbrecherpärchen. Die beiden stehen für das unzertrennliche Liebespaar, das sich der düsteren Welt entzieht und nur einander zum Glücklichsein braucht. Die sind völlig symbiotisch miteinander und sehen auch völlig identisch aus. Also beide mit so hochtupiertem Haar, beide rosa Schlafanzüge und rosa Fellpuschen und grauer Bademantel. Also es ist die Geschichte eines non-binären Pärchens. Man weiß jetzt hier gar nicht, wer ist Mann, wer ist Frau, sind sie überhaupt Mann und Frau, das ist ganz wichtig. Und diese beiden leben da in ihrem spießigen, puscheligen Wohnzimmer mit Samtwänden und mit Schlager- und Jazzplatten und ruckeln sich ihre Herzkisschen zurecht, wenn sie ins Bettchen gehen und machen sich gegenseitig Drinks in ihrer Cocktailbar und könnten glücklicher nicht sein in ihrem Eskapismus. Conny träumt davon, ein Star zu werden und Clyde gießt das Blumenbeet.
Okay, ein bisschen der Kontrast zur Weltlage gerade. Jetzt wissen wir also, wer die beiden sind, aber welche Geschichte erzählen sie da auf der Bühne?
Das ist schon eine ziemlich trashige, alberne Liebeskomödie, erzählt in Form von so einer Mischung aus Comedy und Dragshow in ihre heile Welt. Da fällt nämlich ein Maulwurf, den Clyde behalten will, den sie ebenfalls Conny tauft, dem sie ein Schlagzeug schenkt, so wie damals dem Menschen Conny ein Klavier. Und der Mensch Conny wird daraufhin natürlich unglaublich eifersüchtig und wittert Betrug. Und außerdem, das ist dann der größere Überbau, schenkt Conny Clyde ein Handy. Und sie fängt dann daraufhin an, Nachrichten zu lesen. Und so fällt diese böse Welt in die Idylle von Conny und Clyde ein.
Warum hast du das Handy gekauft?
Weil ich nicht wusste, wie schrecklich die Welt da draußen ist.
Die sterben, damit wir Geld haben. Das habe ich erst gestern gelesen. Wir haben eine Verantwortung. Es geht um Verantwortung.
Warum? Wir haben was für
Mitgefühl.
Sagen wir mal, da würde jemand sterben, damit wir Geld haben. Dann sollten wir etwas tun und uns nicht nur informieren.
Ich liebe deine Stimme.
Danke.
Ja, bis Conny dann eben aus Überdruss an diesem Medienkonsum in den Keller zieht. Der Plot ist schon sehr simpel, will aber, das kann man im ambitionierten Programmheft dann mit vielen Hannah Arendt-Zitaten nachlesen, eigentlich die ganz großen Fragen stellen. Also wie ist Liebe in unserer Welt überhaupt möglich und vor allem, was ist gut und was ist böse? Kann man der Welt was anderes entgegensetzen als den gewaltvollen Widerstand? Das Thema ist groß, der Text ist dafür aber ein bisschen zu banal und flach. Und am Ende ist Clyde dann in die Partei der Linken eingetreten und mit selbstgestrickten Verbrechermasken wandeln sie sich dann doch in so eine Art Bonnie und Clyde.
Sie haben gesagt, das ist ein nicht-binäres Liebespaar. Inwiefern spielt denn dieses Nicht-Binäre eine Rolle? Warum ist das wichtig?
Also für die Liebe ist es ja eigentlich unerheblich, aber ästhetisch ist es vor allen Dingen wichtig, weil hier eben eine Dragshow gespielt wird mit allem, was dazugehört. Vor allem, wenn Conny, also Meo Wulff, dann in den Keller zieht und so eine lange Solo-Show veranstaltet in Glitzerunterwäsche und mit High Heels, mit Sprüngen, mit choreografischen Einlagen, also wirklich als Drag Queen. Da spielt die Musik und das Lip-Sync auch eine große Rolle. Lip-Sync ist ja Teil dieser Drag-Kunst, also die Songs werden zwar groß performt, aber sie werden nicht live gesungen, sondern es werden nur die Lippen bewegt. Das geschieht hier zu vielen Schlagern, zu vielen Disco-Hits und das nimmt sich schon auch selber sehr auf die Schippe mit Volksliedern und mit gespielten Trompeten-Solo, auch von Christine Groß. Das ist schon eine große, trashige, ironische Dragshow, die auch vom Publikum wirklich gefeiert worden ist und auch tatsächlich unterhaltsam ist, inhaltlich aber doch wirklich nur mit dem Holzhammer argumentiert.
Die Volksbühne ist ja momentan in Berlin auch Gesprächsthema, weniger aufgrund des Programms, sondern wegen der Frage, wer wird das Haus in Zukunft leiten? René Polisch ist vor knapp einem Jahr gestorben und seitdem steht das Theater immer noch ohne Intendanz da. Und die geplante Interimsintendanz des norwegisch-deutschen Theaterduos Vegard Winge und Ida Müller ist geplatzt. Noch im Januar, heißt es von Seiten des Kultursenators, soll nun aber eine Entscheidung getroffen und öffentlich gemacht werden. Kursieren da schon Namen?
Ja, also dafür, dass die finale Entscheidung jetzt wirklich in diesen Tagen getroffen werden soll, sind meinen Quellen nach noch ganz schön viele Namen im Spiel. Also Ersan Montag ist einer davon, der junge, bildstarke Shootingstar, der am deutschen Pavillon der Biennale in Venedig ja auch beteiligt war und der ja schon seit Jahren sagt, er will die Volksbühne übernehmen. Allerdings eben auch ein Künstler, der für sein großes Ego und auch seine cholerischen Ausfälle bekannt ist und der eben auch keine Leitungserfahrung hat. Florentina Holzinger und Constanza Makras sind im Gespräch, unabhängig voneinander. Die will man einfach gerne am Haus behalten. Das sind zwei der renommiertesten Choreografinnen gegenwärtig, die das Haus natürlich dann mehr Richtung Tanz öffnen sollen. Dann ist auch der Name Kirill Serebrennikov gefallen, der russische Exiltheatermacher, der die Volksbühne Richtung Osten erweitern könnte. Und auch Matthias Lilienthal, der in Berlin ja schon das Hau geleitet hat und unter anderem die Münchner Kammerspiele. Allerdings kann die Politik bei ihm wohl nicht so ganz einschätzen, wen er dann eigentlich wirklich mitbringen würde. Also für mich klingt es tatsächlich so, als hätte der Kultursenator Joe Giallo selbst noch keine so rechte Vision, was aus der Volksbühne werden könnte. Und ich sage auch ganz bewusst der Kultursenator, weil ich nicht sehe, dass das ein transparentes Verfahren ist auf mehreren Schultern. Also es heißt zwar, die Stelle dieser Intendanz sei öffentlich ausgeschrieben worden, aber letztlich war das nur eine Ausschreibung zum Interesse Bekundungsverfahren. Das bedeutet nicht, dass es sich um jetzt ein ordentliches Bewerbungsverfahren handelt. Der Senator kann hier, weil die Volksbühne ein landeseigener Betrieb ist, nach wie vor doch ziemlich eigenmächtig walten. Es gibt auch keine richtige Findungskommission, sondern ein sogenanntes Expertengremium, das da beratend tätig ist. Also ein paar Profis, darunter der Theatermacher Milo Rau, die beraten, aber eben nicht entscheiden. Und bei der Intendanzfindung fürs Maxim Gorki Theater hat der Senator ja auch schon aus eigenem Gusto eine Entscheidung getroffen, aber bei der Volksbühne ist dieses Verfahren jetzt auch nicht weniger eigenmächtig. Das ist in der Kultur nichts Neues, aber im Jahr 2025, noch bei so einem wichtigen Haus, finde ich es völlig unangemessen. Also in keinem anderen Bereich werden Leitungsfunktionen von mittelständischen Unternehmen so unter der Hand vergeben.
Wer leitet in Zukunft die Berliner Volksbühne? Barbara Behrendt hat uns auf den neuesten Stand gebracht und von der Premiere heute Abend berichtet. Conny und Clyde, die nächste Aufführung ist am Dienstag um 19.30 Uhr. Danke, Barbara Behrendt.
Gerne.
Und von den Problemen der einen berühmten Berliner Bühne kommen wir zu den Problemen der nächsten berühmten Bühne, der Komischen Oper in Berlin. Die war ja besonders betroffen von den Kürzungen im Berliner Kulturetat, denn eigentlich wird sie gerade saniert und ist deshalb in einem Ausweichquartier. Aber die gesamte Sanierungsmaßnahme wurde zuletzt von Berlins Kultursenator Joe Giallo in Frage gestellt. 10 Millionen Euro für die Fortführung der Sanierung sind gesperrt worden. Und diese Sperrung blieb auch bestehen, als das Abgeordnetenhaus dem Haushalt im Dezember zugestimmt hat. Aber heute hat Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner sehr kurzfristig zusammen mit der Intendantin der Komischen Oper, Susanne Moser, zu einem Pressetermin ins Abgeordnetenhaus geladen, um zu verkünden, dass die Sperrung doch aufgehoben werden soll.
Heute sind wir tatsächlich da, um deutlich zu machen, dass der Bau der Komischen Oper weitergeht. Es gibt keinen Baustopp, es gibt Lösungen für 25, 26, 27 fortfolgende. Die Komische Oper ist eine besondere Bühne in unserer Stadt und die Kulturmetropole braucht die Komische Oper. Ich will das ausdrücklich sagen, Berlin braucht die Komische Oper.
Ist die damit also jetzt gerettet? Nur mit einem Taschenspielertrick, kommentiert Thomas Fitzel.
Berlin braucht die Komische Oper und die Komische Oper braucht vor allem zuerst einmal Zeit. Das klingt nach wenig und ist doch enorm viel nach diesen Wochen chaotisch-katastrophaler Kulturpolitik. Die notwendigen 10 Millionen Euro sollen also bis Mitte des Jahres entsperrt werden. Doch schon jetzt zeigt sich, da viele der beschlossenen Einsparungen gar nicht umgesetzt werden können, muss an anderer Stelle noch Geld zusammengekratzt werden. Aber nehmen wir das Wort des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner für bare Münze, dann ist der Sanierungsfortschritt für dieses Jahr gerettet und die Architekten, das wäre der Albtraum gewesen, müssen nicht einpacken. Für 2026 sollen die notwendigen Gelder durch die Beleihung eines Gebäudes, das der Opernstiftung gehört, aufgetrieben werden, so der Plan. Doch dies ist doch nur ein Taschenspielertrick. Die Stadt Berlin will nicht mehr Schulden aufnehmen, ein durchaus ehrbares Vorhaben, deswegen soll jetzt die Opernstiftung Schulden machen. Und wem gehört die Opernstiftung? Richtig, Berlin. Nach 2026 wird es noch interessanter, denn die jährlichen Bauraten wurden mehr als halbiert. Deswegen wird die Komische Oper erst 2033 in das eigene Haus zurückkehren können. So noch recht hoffnungsvoll Susanne Moser, aber das ist mehr als nur schön gerechnet, denn wird es in diesem Bautempo oder besser dieser Langsamkeit tatsächlich weitergehen, könnte man locker noch etliche Jahre dazurechnen. Jedes Jahr zusätzlich im Ausweichquartier kostet die Komische Oper viel Geld, da weniger Zuschauerplätze, weniger Einnahmen, da kleinere Lagerflächen, weniger Vorführungen insgesamt. Noch kann die Komische Oper diese Mehraufwendung durch ihre Rücklagen auffangen, aber die sind in 2 Jahren aufgebraucht und dann? Das Schiller-Theater ist zudem nur ein Sprechtheater mit der Akustik für ein Sprechtheater und darunter leidet die Qualität und mit der langen, zermürbenden Zeit womöglich auch die Publikumsbegeisterung. Die Gefahr besteht, dass man dadurch eine künftige Generation verliert, die man doch auch musikalisch bilden will, was ganz besonders die Komische Oper in Berlin bislang geschafft hat. Aber trotzdem, Susanne Moser hat das Wichtigste gewonnen, Zeit und Zuversicht. Ohnehin kann heute niemand mit Sicherheit sagen, was in ein paar Jahren sein wird. Vielleicht regelt die Zeit alles. Das wirklich Interessante war aber, wer eingeladen hat, um diese nur halbwegs frohe Botschaft zu verkünden. Nicht der Kultursenator, sondern der regierende Bürgermeister. Dabei sollte es doch so sein, dass ein Kultursenator als eine Art Übersetzer zwischen der Exekutive und der Kultur vermittelt. Doch in Berlin ist es umgekehrt. Da muss die Exekutive dem Kultursenator übersetzen, wie die Kultur in dieser Stadt tickt. Und der Kultursenator steht daneben und bedankt sich höflich.
Fazit:
Die Hamburger Regisseurin Mabel Preach setzt sich in ihren Arbeiten kritisch mit Rassismus und Neokolonialismus auseinander, fördert Empowerment und produziert alternative Bilder und Erzählungen zum weißen Mainstream. Ihre jüngste Arbeit, die Opera of Hope, darin will sie sich an eine Dekolonisierung der Ohren machen und eine Geschichte über das Ankommen erzählen. Mit der Opera of Hope hat Mabel Preach heute die größte Halle auf Kampnagel bespielt. Die Opera of Hope auf Kampnagel. Für uns dabei war Katrin Ullmann. Guten Abend nach Hamburg.
Hallo.
Ja, was ist das für eine Geschichte über das Ankommen?
Ja, es ist tatsächlich die biografische Geschichte von Mabel Preach. Also sie stammt ja selbst aus Ghana und ihr Vater wurde, als sich dort Anfang der 80er ein autoritäres Regime etablierte, politisch verfolgt. Und da musste eben die ganze Familie flüchten. Und Mabel Preach erzählt eben von dieser Flucht. Und später dann vom Ankommen in Deutschland, was ja nicht so einfach war. Und das Ganze ist eigentlich das Charmante daran, erzählt sie aus der Perspektive eben des kleinen Mädchens, das sie damals war. Und damit ist es eben nicht nur eine Geschichte so voller Angst und Ungewissheit, sondern eben auch voller so kindlicher Abenteuerlust und Vorfreude. Aber klar, natürlich, sobald die Familie dann in Hamburg angekommen ist, ist es eben auch die Geschichte von diesen schier endlosen Warteschlangen in den Behörden. Das haben wir ja gerade in dem Song gehört. Und eben auch eine Geschichte voller Rassismuserfahrung. Auf dem Schulhof zum Beispiel muss sie erfahren oder lernen, Mädchen sind schön, zart und vor allem nicht schwarz. Naja, und leider hat diese individuelle Erzählung ja bis heute einen gültigen Charakter.
Und was bedeutet in diesem Zusammenhang dann die Kolonisation der Ohren? Was für Musik gibt es in dieser Oper zu hören?
Ja, es ist so eine Mischung aus Gospel und Chor. Die Musik, sie stammt von Isaac Gordon Jr. und Obed Owusu, ist sehr sanft, fast friedfertig und voller Harmonien. Live spielen mehrere Streicher und es singt eben auch der Chor der Uncivilized Voices. Eher selten gibt es dann so treibende oder ein bisschen schneller Rhythmen. Also rein musikalisch würde ich sagen, bewegt sich das irgendwie so zwischen melodiös und melancholisch. Vielleicht hat es damit zu tun, weil der Abend stellt ja am Ende auch die Frage, kann man müde sein und trotzdem hoffnungsvoll bleiben? Und diese Erschöpfung erzählt sie vielleicht auch schon ein bisschen über die Musik.
Und wer ist auf der Bühne zu erleben und was sieht man ja beim Bühnenbild? Wie ist die Bühne gestaltet?
Das Bühnenbild ist ganz interessant. Das ist ein riesiger Baum, also das ist aus Stoffbahnen geflochtener riesiger Mammutbaum. Gestaltet haben den Dennis Stöcker und Sophia Ralfs-Dottier-Hese. Und die Krone dieses Baums, sie verschwindet irgendwo im Bühnenhimmel und 2, 3 der Stoffbahnen breiten sich dann auch wie Wurzeln über die Bühne aus. Und während des ganzen Abends flechten aus dicken Wollschnüren auch die PerformerInnen ein großes Netz und sie flechten auch, sie haben diese Braids auch, flechten auch Zöpfe. Also das ist immer so ein Thema, dieses Netzflechten, diese Verbundenheit ist ein großes Thema des Abends. Und zwischen diesen Erzählszenen, die sich auf 5 bis 6 PerformerInnen verteilen, gibt es immer wieder so ganz kurze, eher sanfte Hip-Hop-Tanzszenen und eben chorischen Gesang und nochmal Solo-Gesang. Das ist alles auf so ganz unaufgeregte Weise, so ganz liebevoll, aber auch lose miteinander verbunden. Eigentlich ein sehr, ja, sanfter Abend, würde ich fast sagen.
In der Ankündigung dieses Abends heißt es, die Oper sei das letzte Heiligtum der Hochkultur. Da würde ein Regisseur wie Barry Kosky wahrscheinlich widersprechen. An welches Publikum richtet sich denn Mabel Preach mit ihrer Opera of Hope?
Ja, es ist natürlich keine klassische Oper in dem Sinne und zieht natürlich damit auch kein klassisches Operpublikum an, wenn es das eigentlich überhaupt noch gibt. Ich würde sagen, diese Opera of Hope richtet sich erstmal an alle, die sich ganz generell für die Geschichten und Schicksale anderer Menschen interessieren und speziell natürlich auch für die Geschichte von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und Rassismus erleben mussten und diesen eben auch immer noch erleben müssen. Was toll ist, was ich jetzt auf Kampnagel erleben konnte, ist, dass die Regisseurin Mabel Preach und ich eine ganz große Black Community anzieht. Und das ist wirklich total schön zu erleben, wie sie mit ihrer Erzählung diesen größten Saal, ich glaube, der fast an die 800 Zuschauer, auf Kampnagel gefüllt. Und so war die Stimmung wirklich sehr, sehr emotional. Es gab dann Ovations, eine große Zugewandtheit gegenüber der Performance.
Und dieser Titel der Opera, Opera of Hope, das ist ja irgendwie sehr positiv. Also man könnte ja auch denken, wenn es um Rassismus geht, dann geht es vielleicht auch um sowas wie das Erstarken der AfD, das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland. Aber Hope vermittelt ja, ja irgendwie sowas Hoffnungsvolles. Ist es auch so ein hoffnungsvoller Abend?
Also rein von der Stimmung her schon. Textlich ist es wirklich am Ende, ist auf die hintere Fläche der Bühne projiziert, ich bin müde, ich bin so müde. Und das, was ich vorhin erwähnte, natürlich ist sie müde, diese Rassismuserfahrung zu machen, aber es gibt schon den Appell zu sagen, wir müssen ein Netzwerk bilden, wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns gegen Rassismus stellen. Aber es ist alles sehr liebevoll erzählt. Es ist nicht so unglaublich agitatorisch und es hat wirklich so eine, eher so eine zarte Hoffnung, die Verbundenheit versucht zu schaffen und Verbindungen. Also das ist, ich würde nicht sagen, es ist eine müde Hoffnung, aber man merkt schon, es ist auch eine Erschöpfung da. Und es ist jetzt nicht so eine hoffnungsvolle Hoffnung, sondern eher eine skeptische, melancholische Hoffnung, die da durchklingt.
Und wie ist Ihr Fazit von dem Abend? Ist er aufgegangen?
Ich fand es einen sehr schönen Abend und mich hat es wirklich sehr, sehr gefreut, dass diese Art der Erzählung so einen großen Raum bekommt und so eine große Bühne bekommt. Da war ich wirklich sehr, sehr angefasst. Das war von der Performance und von den Texten zum Teil jetzt nicht komplett professionell und würde sagen, hier und da hätte man das ein bisschen feiner schleifen können. Aber ich fand, das hatte eine wahnsinnig schöne, verbindende Stimmung und war wirklich angefasst und bewegt. Und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass die Geschichte von Mabel Preach diesen Raum bekommen hat, diese Erzählung auszubreiten, musikalisch, tänzerisch, in dieser ganzen Zartheit und dieser ganzen Erfahrung, die sie machen musste.
Katrin Ullmann über die Opera of Hope von der Regisseurin Mabel Preach auf Kampnagel. Die nächste Aufführung ist schon gleich morgen um 20 Uhr. Und Fazit: Stammhörerinnen und Stammhörer werden wissen, jetzt geht's hier weiter mit der Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel und die beginnt diesmal mit einer Geheimsprache.
Zitiert Andrea Hanna Hünniger, eine 71 Jahre alte Frau in der Welt, und schiebt hinterher: Wie bitte? Die zitierte Person ist Silvia Ludwig, die letzte Frau, die diese 500 Jahre alte Geheimsprache namens Welschen noch fließend spreche. Die Sprache gibt es nur im Ort Frammersbach im Spessart. Dementsprechend bedeutet der zitierte Satz: In Frammersbach lebt eine Frau, die eine uralte Geheimsprache spricht. Nur wozu diese Geheimsprache? Sie half den Fuhrleuten des Spätmittelalters, geheime Routen, Treffpunkte und Zeiten zu verabreden, ohne von Räubern überfallen zu werden, und mit dem Geleitschutz zu kommunizieren, der ihnen von den jeweiligen Grafen zur Seite gestellt wurde, erläutert Hünniger. Ein Vorläufer verschlüsselter Botschaften, wie sie Terroristen und Kriminelle benutzen. Im 19. Jahrhundert habe die Geheimsprache aber schließlich ihren Zweck verloren. Die wachsende Schifffahrt auf dem Main und das Aufkommen des Postnetzes und der Eisenbahnlinien habe der einst florierenden Fuhrmannszunft in Frammersbach den Todesstoß versetzt. Dann seien auch die Räuber ausgeblieben. Mittelfristig droht der Todesstoß auch der Demokratie in Deutschland, liest man jedenfalls aus Heribert Prantls Artikel für die Süddeutsche heraus. Er wünscht sich, so kurz vor der Bundestagswahl, den großen Aufstand gegen den völkischen Nationalismus. Der Bundespräsident müsse hier mit einer großen Rede die Speerspitze sein. Die AfD, die vor einem Jahr noch so tat, als habe sie mit den Vertreibungsplänen nichts zu tun, hat soeben die rabiate Ausschaffung und Abschiebung von Menschen, die ihr nicht passen, mit Jubel und aggressivem Selbstbewusstsein als Remigration in ihr Programm aufgenommen, schreibt Prantl. Die AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel schwelgte auf dem Parteitag in Riesa in staatsstreicherischen Tiraden. Vom Niederreißen und vom Kaputtreißen war die Rede. Das war ein Generalangriff auf die zentralen Werte des Grundgesetzes. Politiker demokratischer Parteien würden der AfD nachlaufen, indem sie sich in der Migrationsdebatte als infizierte Scharfmacher inszenierten. Prantl kritisiert auch CDU-Chef Friedrich Merz und Kanzler Olaf Scholz. Letzteren etwa für die Formulierung, er wolle Flüchtlinge im großen Stile abschieben. Es zählt nicht mehr der Einzelfall, schreibt er weiter in der SZ. Es zählt der Rabiatismus. Der beginnt bei den Flüchtlingen und endet bei ihnen nicht. Menschenwürde ist aber, wie der Bonner Verfassungsrechtler Klaus Ferdinand Gerditz schön formuliert hat, nicht das Recht der Stärkeren, sondern das Recht der Schwächeren. Es drohen also düstere Zeiten, wenn wir apathisch bleiben. Oder leben wir schon in der Finsternis? Verlangen düstere Zeiten nach düsterer Musik? Fragt Beate Scheder in der Taz. Wenn ja, dann verheiße das gerade zu beobachtende Revival von Gothic nichts Gutes. Das betreffe nicht nur die Musik, auch im Film sei Gothic auf dem Vormarsch, außerdem in der Mode. Die werde immer vampiresker. Balenciaga präsentierte unlängst so spitz zulaufende Schuhe, dass die Pikes, wie sie früher zu den Erkennungsmerkmalen der Gruftis gehörten, im Vergleich bequem aussehen, schreibt Scheder. Über Gothic-Gürtel spricht sie allerdings nicht. Dafür Hans Zippert über das Gürteltier, das Zootier des Jahres 2025. Für Zippert eine richtungsweisende Entscheidung. Sie besagt, wir alle sollen und werden den Gürtel enger schnallen, schreibt er in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Der lange Arm der Politik erreicht auch die Tierwelt. Niemand sollte sich daher wundern, wenn das nächste Insekt des Jahres die Bremse wird, um die Wichtigkeit der Schuldenbremse zu betonen.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.